Die Vorstädte der Toten. O, wäre es uns doch vergönnt, auch nur 2 Tage mit den Toten zu sprechen. John Webster. Den fröstelnden Pantalamen an der Brust wachte Lyra noch vor Tagesanbruch auf. Sie erhob sich und tat ein paar Schritte, um sich aufzuwärmen. Langsam erschien das erste graue Morgenlicht am Himmel. Noch nie, nicht einmal in der schneebedeckten Arktis, hatte sie eine so tiefe Stille erlebt. Kein Lüftchen regte sich, die See lag spiegelglatt da und nicht die kleinste Welle brach sich am Strand. Die Welt schien zwischen Ein- und Ausatmen stillzustehen. Will schlief immer noch zusammengerollt und mit dem Kopf auf dem Rucksack, um das Messer zu schützen. Sie legte ihm den Mantel, der ihm von der Schulter gerutscht war, wieder um und tat so, als hüte sie sich davor, seinen katzengestaltigen Dämon zu berühren. So vermutete sie wenigstens, zusammengerollt, wie er dalag. »Er muss hier irgendwo sein«, dachte sie. Mit dem noch schläfrigen Pantalamen auf dem Arm entfernte sie sich ein paar Schritte von Will und setzte sich am Hang einer Sanddüne nieder. Dort konnten sie miteinander sprechen, ohne ihn aufzuwecken.
»Die kleinen Leute da«, sagte Pantalamen.
»Ich kann sie nicht leiden«, entgegnete Lyra entschieden. »Wir sollten versuchen, sie so bald wie möglich loszuwerden. Wenn wir sie in einem Netz fingen, könnte Will eine Öffnung schneiden und gleich wieder schließen. Dann wären wir sie los.«
»Wir haben aber kein Netz«, wandte Pantalamen ein. »Im Übrigen glaube ich, dass sie dazu viel zu schlau sind. Schau nur, er beobachtet uns.«
Ihr Dämon hatte sich in einen Falken verwandelt und sah mit seinen Greifvogelaugen schärfer als Lyra. Die Schwärze des Himmels wich von Minute zu Minute einem blassen ätherischen Blau. Als sie zum Strand hinunterschaute, sah sie die ersten Sonnenstrahlen über das Wasser streichen. Weil sie oben auf der Düne saß, erreichte das Licht sie ein paar Sekunden früher als den Sandstrand. So beobachtete sie, wie es über sie hinweg zu Will flutete, und dann sah sie die spannenlange Gestalt des Chevaliers neben Wills Kopf Wache halten. »Fest steht«, sagte Lyra, »dass sie uns zu nichts zwingen können. Sie sind dazu verurteilt, uns zu folgen. Das hängt ihnen sicherlich zum Hals heraus.«
»Wenn sie uns in ihre Gewalt bekommen würden«, sagte Pantalamen und meinte damit Lyra und sich selbst, »und sie hätten ihre Giftstacheln im Anschlag, dann müsste Will schon tun, was sie von ihm verlangen.«
Lyra dachte darüber nach. Sie erinnerte sich lebhaft an Mrs. Carters schreckliche Schmerzensschreie und ihre augenrollenden Zuckungen, als das Gift in die Blutbahn eintrat. Dazu das plötzliche Erschlaffen des goldenen Affen, und das war nur ein Kratzer gewesen. Will würde nicht darum herumkommen, ihnen dann zu gehorchen. »Mal angenommen, sie glauben, er würde es nicht tun«, gab sie zu bedenken. »Angenommen, sie halten ihn für so eiskalt, dass er zuschauen würde, wie wir sterben. Vielleicht sollten wir alles tun, damit sie glauben, er wäre tatsächlich so abgebrüht.« Lyra hatte das Alitometer mitgenommen und nun war es hell genug geworden, um die Anzeigen abzulesen. Sie holte das geliebte Instrument hervor und nahm es auf den Schoß. Nach und nach glitt sie in jene Trance, in der immer neue Bedeutungsschichten für sie sichtbar wurden und allmählich ihre vielfältigen Verknüpfungen hervortraten. Während sie mit den Fingern über die Symbole strich, formulierte sie im Geist dazu die Worte: »Wie können wir die Spione loswerden?« Dann schlug die Nadel erst in die eine, dann in die andere Richtung aus, fast zu schnell für die Augen, doch etwas in Lyras Bewusstsein zählte die Schwingungen und Pausen und erkannte sogleich die Bedeutung dieser Bewegung. Sie lautete: »Versuche es nicht, denn euer Leben hängt von ihnen ab.« Was für eine Überraschung! Und dazu noch keine, über die sie sich freute. Doch das Mädchen fuhr mit der Befragung fort. »Wie können wir ins Land der Toten gelangen?« Die Antwort kam sogleich: »Geht weiter, folgt dem Messer, geht einfach immer weiter.« Und dann stellte sie zögernd und ein wenig verschämt eine weitere Frage: »Tun wir damit auch das Richtige? Ja, antwortete das Alitometer auf der Stelle. Ja. Erleichtert tauchte Lyra aus der Trance auf und strich sich die Haare hinter die Ohren. Sie spürte, wie ihr die ersten Sonnenstrahlen Gesicht und Schultern wärmten. Nun belebten auch erste Geräusche die Morgenstille. Insekten sirrten und eine ganz leichte Brise raschelte in den trockenen Halmen des Dünengrases. Sie räumte das Alitometer fort und kehrte zu Will zurück. Pentalaimon hatte sich so groß wie möglich gemacht und Löwengestalt angenommen, in der Hoffnung, die Gallivespia damit einzuschüchtern. Der Chevalier bediente gerade den Magnetsteinresonator. Als er fertig war, fragte ihn Lyra, »Haben Sie mit Lord Asriel gesprochen?«
»Mit seinem Stellvertreter.«
»Wir gehen nicht mit.«
»Das habe ich ihm mitgeteilt.«
»Und was hat er dazu gesagt?«
»Das war für meine Ohren bestimmt, nicht für deine.«
»Wie Sie wollen. Sind Sie eigentlich mit der Dame verheiratet?«
»Nein. Wir sind Kollegen.«
»Haben Sie Kinder?«
»Nein.«
Noch während Tialis den Magnetsteinresonator wieder einpackte, wachte Lady Salmakia auf und erhob sich anmutig aus der kleinen Mulde, die ihr Körper im weichen Sand hinterlassen hatte. Die Libellen, die mit spinnwebdünnen Bändern festgebunden waren, schliefen noch mit taubenetzten Flügeln. »Gibt es in Ihrer Welt auch große Leute oder nur kleine wie Sie?« wollte Lyra wissen.
»Wir wissen, wie wir mit Großen umzugehen haben«, erwiderte Tialis knapp und wandte sich dann Lady Salmakia zu.
Die beiden sprachen zu leise, als dass Lyra sie hätte verstehen können. Die Art und Weise, wie sie Tautropfen von Grashalmen tranken, war allerliebst anzusehen. »Wasser«, dachte Lyra und blickte Pentalaimon an, »muss für Gallivespia etwas ganz anderes sein als für uns. Man stelle sich vor, es mit einem faustgroßen Tropfen zu tun zu haben. Da wäre es schwer reinzukommen, denn die Tropfen hätten eine elastische Haut wie ein Luftballon.« Mittlerweile wurde auch Will langsam wach. Als erstes schaute er nach den Spionen, die ihn ihrerseits sofort anblickten. Er drehte den Kopf weg und sah zu Lyra. »Ich möchte dir etwas sagen«, begann sie. »Komm hier herüber, weg von...«
»Wenn ihr weggeht«, ertönte Tialis helle Stimme, »müsst ihr das Messer hier lassen. Wenn ihr euch nicht von dem Messer trennen wollt, müsst ihr hier miteinander reden.«
»Können wir nicht einmal ungestört sein?«, empörte sich Lyra. »Wir wollen nicht, dass sie uns zuhören.«
»Dann geht weg, aber lasst das Messer hier.«
Da sonst niemand in der Nähe war und die Gallivespia mit Sicherheit nicht imstande waren, die Klinge zu benutzen, fügten sich die beiden.